Ripka, Corona ist mit voller Wucht zurück. Wie weg war die Polarisierung, die das Thema Corona mit sich bringt? Was kann, muss, soll Kirche in dieser Lage tun? Anscheinend hat die Kirche nach Meinung vieler Menschen in Deutschland bislang zu wenig getan. Das zeigt eine Umfrage. Die Welt berichtet. Besonders unzufrieden waren die Bürger während der Pandemie mit den Kirchen und religiösen Einrichtungen. Mit einer Schulnote von 4,1 belegen sie den letzten Platz. Was Kirche laut einer Studie der Diakonie besser machen sollte, benennt die Zeit. Die Menschen erwarteten weniger das Ansprechen großer Lebensfragen und mehr ein Eingehen auf konkrete Alltagsbedürfnisse, etwa in einer tröstenden Predigt oder in einem aufbauenden Gottesdienst. Ja, Herr Ripka, bei den Ursachen für den Vertrauensverlust der Kirche nennen viele Missbrauchskrise, Machtmissbrauch, Finanzgebaren. Was kann, was muss Kirche Ihrer Ansicht nach tun, um Vertrauen wiederzugewinnen?
Da habe ich zwei Ansatzpunkte. Der erste ist natürlich der weltkirchliche. Wir von Kirche in Not schauen ja immer auf die ganze Welt, kriegen aus 140 Ländern Rückmeldungen. Und wir sehen natürlich, wo die Kirche gut angesehen ist, wo die Kirche eine gesellschaftliche Stimme hat, eine laute Stimme. Da ist es oft dort, wo sie ganz nahe an den Menschen ist. Und dieses Nah ist ja auch ein Ausdruck aus der Bibel. Es geht immer um den Nächsten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass jeder, der zur Kirche gehört, auch wir Gläubige selber, das ist nicht nur die Sache von Bischöfen oder Priestern, sondern auch wir selber müssen schon schauen, dass wir in dieser Pandemie einen Unterschied machen, auf die Leute zugehen, deeskalierend wirken und Hoffnung spenden und Zuversicht bringen. Und ich denke, das kann jeder von uns machen. Das gilt für uns, für die Priester, für die Bischöfe. Und ich denke, das ist der Punkt, wo wir auch wirklich wieder Boden gut machen können.
Nah bei den Menschen. Jetzt betreiben ja katholische wie evangelische Kirche auch in Deutschland Altenheime, Krankenhäuser, Beratungsstellen, vieles mehr. Da könnte man meinen, die sind ja nah bei den Menschen, gerade auch in der Corona-Zeit. Ist dieses Vertrauensproblem also eher ein PR-Problem? Stichwort zu gut ist und rede auch mal darüber, was da geschieht?
Also grundsätzlich denke ich, dass die Kirche nicht in Kategorien wie ein Unternehmen denken sollte. Also da gibt es jetzt keine Marketingabteilung, die sich jetzt darum kümmern muss, dass man gute Umfragewerte hat oder dass ein Produkt verkauft wird. Wie gesagt, es kommt auf die Beziehungen drauf an. Natürlich ist es gut und wichtig, all diese Institutionen zu betreiben, ganz klar. Aber es kommt im Endeffekt immer auf den Einzelnen drauf an und auf die einzelne Begegnung. Ich war zum Beispiel mal vor vielen Jahren am Amazonas. Da hat ein Bischof tatsächlich alle Einwohner eines Lepraheimes gekannt. Und das spricht sich natürlich herum. Und es bringt halt eine Nähe. Und ich glaube, diese Nähe ist notwendig. Und wie gesagt, das ist eine Aufgabe eines jeden von uns.
Unser zweites Thema macht viel weniger Schlagzeilen, ist aber für Millionen Menschen weltweit Realität. Das zu Ende gehende Jahr war für viele Christen ein Jahr der Gewalt, Diskriminierung und Verfolgung. Das belegt ein Bericht der OSZE. Katholisch.de gibt ihn wieder. 2020 richteten sich rund 980 Hassverbrechen gegen Christen oder christliche Gotteshäuser und Einrichtungen, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um knapp 70% bedeute. Auch Kirche in Not schlägt Alarm angesichts steigender Angriffe auf kirchliche Mitarbeiter. Die Tagespost berichtet: Vor allem Priester, Ordensleute und Missionare stehen weltweit im Fokus. 2021 wurden bislang 17 von ihnen ermordet und 20 entführt. Das sind ja erschreckende Zahlen, Herr Ripka, aus Ihrer Arbeit für Kirche in Not. Wo war die Situation für Christen in 2021 besonders brenzlig?
Ein großes Sorgenkind ist tatsächlich der afrikanische Kontinent, Subsahara-Afrika. Es sieht so aus, als ob der Islamische Staat, der ja im Nahen Osten zumindest militärisch niedergeschlagen wurde, sich mit seiner Arbeit verlagert hat in die Länder südlich der Sahara. Da gibt es wirklich von Ost nach West eine Art Halbmond der Regionen, wo immer wieder die Islamisten versuchen, in bestehende Konflikte hineinzugehen und die zu verschärfen. Man muss dazu sagen, da leiden natürlich nicht nur die Christen darunter, sondern alle, auch die Muslime leiden darunter, dass eben diese Konflikte aufgebrochen werden. Ein weiteres Beispiel, wo es wirklich sehr schlecht war, sind Länder wie in Asien, wie Pakistan und Indien. In Pakistan werden die Blasphemiegesetze immer wieder ausgenutzt und gegen die Christen angewandt. In Indien sieht es so aus, dass die Regierung immer stärker darauf hindrängt, dass ein echter Inder ein Hindu sein muss. Und wer eben keiner ist, der fällt hinten runter. Es ist sogar vorgekommen, dass in der Corona-Pandemie bei Hilfsleistungen, bei humanitären Hilfsleistungen, Minderheiten wie die Christen leer ausgegangen sind.
Kirche in Not steht als Hilfswerk verfolgten und notleidenden Christen materiell bei. Sie haben sich aber auch eine weltweite Aktion einfallen lassen, um mehr Aufmerksamkeit für Christenverfolgung zu schaffen. Worum handelt es sich da?
Ja, das ist die Aktion, die sich Red Wednesday nennt, entstanden 2015 in Brasilien. Dort werden Gebäude angestrahlt in einem mit roter Farbe innen und außen, um auf das Schicksal der verfolgten Christen und auf die Verstöße gegen die Religionsfreiheit hinzuweisen. Also wir waren vor kurzem in Passau bei Bischof Oster. Dort hatten wir die Kirche innen rot erstrahlt. Ein Zeuge aus Ägypten hat dort gesprochen. Er hat erzählt, dass er vor Jahren seine Mutter und seine Schwester bei einem Bombenanschlag in Alexandria verloren hat und hat das aber geistig so eingeordnet, dass am Schluss der Gedanke der Versöhnung und der Gedanke der Versöhntheit mit Gott vorn hingestellt wurde. Also diese Red Wednesday Aktion hat um sich gegriffen. Also wir haben über 70 Kirchen, die da mitmachen. Das spielt sich alles im November ab. Und wir sind sehr froh, denn das erhöht natürlich schon das Bewusstsein. Und sie ist auch flexibel genug, dass jede Pfarrei dort entweder eine eucharistische Anbetung oder eine ökumenische Aktion oder eine Aktion mit den Firmlingen oder eben eine ganz anders geartete Aktion, aber immer mit einem spirituellen und einem informativen Aspekt machen kann.
Und das kann man ja auch im Dezember tun, das gilt ja nicht nur im November.
Wichtig ist, dass man es tut, dass man auf die verfolgten Christen, dass man auf die Verstöße gegen die Religionsfreiheit hinweist. Das Datum ist sekundär.
An den Außengrenzen der EU spielt sich kurz vor Weihnachten ein Drama ab. Der belarussische Diktator Lukaschenko hat tausende Flüchtlinge aus dem Nahen Osten an die polnische Grenze ziehen lassen. Für viele von ihnen lautet das Sehnsuchtsziel Deutschland. Zeigt die EU Härte und riskiert damit einmal mehr Menschenleben? Oder steht die nächste Flüchtlingskrise buchstäblich vor der Haustür? Belarussische Religionsführer richteten derweil einen klaren Appell an Europa, wie Vatican News berichtet. Die EU möge die an der Grenze zu Polen gestrandeten Migranten aufnehmen. Die in Belarus befindlichen Flüchtlinge seien nicht schuld an den Umständen, die sie zur Flucht gezwungen haben. Stichwort Umstände, die zur Flucht zwingen. Da hat der syrisch-katholische Patriarch Ignatius Josef III. Junan aus dem Libanon eine dezidierte Meinung, wie der Vatican News. Europa zeige mehr Interesse am Tierschutz und an der Unterordnung unter den säkularen Mainstream als an den religiösen Minderheiten. Die Erfahrungen aus Syrien, dem Irak oder der Türkei zeigten, dass die ausgewanderten Christen nicht zurückkehrten. Herr Ripka, auch das sind starke Worte. Kirche in Not ist ja in vielen Herkunftsländern der Migranten im Nahen Osten aktiv, Syrien, Irak. Was ist Ihr Eindruck? Was ist notwendig, damit die Menschen bleiben? Früher hat man das ja mal als Fluchtursachen bekämpfen bezeichnet.
Da geht es ganz klar um das Thema Sicherheit. Sicherheit ist der Schlüsselbegriff. Wir stehen ja in Kontakt mit vielen Bischöfen, Priestern aus dem Nahen Osten und es ist immer wieder dieses eine Wort. Die Sicherheitslage muss geklärt sein. Es kann nicht sein, dass Dörfer aufgebaut werden, dass Städte wieder aufgebaut werden, dass die Leute zurückkommen sollen, wenn sie sich nicht sicher fühlen, wenn sie nicht wissen, dass morgen nicht wieder alles eingerissen wird, dass morgen nicht wieder Repressalien erfolgen, dass nicht Frieden hergestellt wird. Also das ist das absolut Wichtigste. Es muss die Sicherheitslage hergestellt werden. Und dann braucht es natürlich auch Perspektiven. Was sollen die Leute arbeiten? Wie sollen sie ihr Geld verdienen? Da hat Kirche in Not auch schon Projekte gestartet. Also ein sehr schönes Projekt ist auch, dass Mikrokredite vergeben werden, dass zum Beispiel kleine Cafés wieder eröffnen können, dass Handwerker ihren Betrieb aufnehmen können, dass Taxifahrer sich ein Auto kaufen können. Läuft alles über die kirchlichen Instanzen. Da gibt es eine Art Wirtschaftsprüfungsteam, die prüfen diese Anträge, diese Geschäftsideen und dann wird eben auch Geld vergeben. Und das sind genau die Punkte, die notwendig sind. Erstens und absolut prioritär die Sicherheit, dann die Perspektive. Was schon vorhanden ist, das ist der Glaube und das sind die Gemeinden. Und die Gemeinden halten zusammen. Und das sagen uns auch immer wieder unsere Projektpartner vor Ort. Hätten sie den Glauben nicht, wäre schon alles längst zusammengebrochen.
Bleiben wir bei diesem Schauplatz Belarus. Belarus übt Revanche für die Sanktionspolitik des Westens, so liest man. Die katholische Kirche, eine sehr kleine Minderheit, hat es in dieser Diktatur ebenfalls nicht leicht. Was sind da Ihre Erfahrungen seitens Kirche in Not?
Naja, wenn man jetzt zum Beispiel etwas wissen möchte über ein Land wie Belarus, empfehle ich jedem, sich den Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not anzuschauen. www.religionsfreiheit-weltweit.de. Geht man da auf Weißrussland oder Belarus, dann liest man schnell, dass in der Theorie die Religionsfreiheit natürlich schon gewährt ist. Aber im zweiten Schritt liest man dann dort, dass das sich alles wieder irgendwie dem Staat unterordnen muss und nicht stören darf. Also insofern, in dem Fazit steht dann auch, dass es schlecht bestellt ist um die Religionsfreiheit. Also es werden massive Eingriffe genommen. Die Kirchen werden eigentlich kontrolliert und werden in ihrer Ausübung keineswegs als frei belassen. Also es gab ja diese vielen Proteste vor den Wahlen in Belarus und dort hat sich die katholische Kirche eingeschaltet. Sie hat auch bei den Protesten mitgemacht. Der Bischof von Minsk wollte zum Beispiel auch politisch Inhaftierte oder politisch Gefangene besuchen in Gefängnissen, wo er befürchtet hat, dass sie dort gefoltert werden, dass die Menschen dort gefoltert werden, die Inhaftierten. Er konnte nicht rein, er konnte sie nicht besuchen und hat sich natürlich damit auch nicht wirklich Freunde gemacht bei der Regierung. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Lage und es muss sich eben alles da dem Regime unterordnen.
Das war sie, die letzte Presseschau im Jahr 2021. Ribka, danke fürs Dabeisein und fürs Kommentieren.
Ich danke Ihnen auch und ein gesegnetes neues Jahr dann.